Sportbar. Gefährliches Halbwissen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der behauptet, er könnte sich mit Joghurt einschmieren. Sag er hallo.
Naja, also theoretisch könnte das jeder, oder?
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, dich mit Joghurt einzuschmieren?
Nein. Kennst du das Video?
Nein, ich kenne das Video nicht.
Das ist so ein Typ, so ein Österreicher. Das ist ein Österreicher, das ist aus dem, also gehobene Menschen würden sagen, aus dem östlichen Teil Österreichs. Hinterbliebene Menschen würden sagen, Wiener Dialekt. der halt oberkörperfrei vor dem Bildschirm sitzt, ist auch ein bisschen ein völligerer Mann. Deswegen kommt es ein bisschen ironischer rüber oder ein bisschen halt, nee, nicht ironischer, absurder rüber. Und der hat wirklich Joghurt und sagt, ich kann mich mit Joghurt einschmieren. Und er macht es in dem Moment auch. Ich weiß nicht, ob ich das Video finde.
Das wird mir ein bisschen zu, das wird mir zu kontrovers, oder zu weniger kontroverses reden, wie das 342. Wiener Derby. Da ist nämlich wenig Kontroverses passiert, natürlich. Nee. Also wie viele Leute wahrscheinlich bemerkt haben, es gab letzte Woche keinen Podcast. Das lag einerseits daran, dass der Mann, der auf der anderen Seite der Leitung sitzt, krank wurde. Und ich hatte blöde Arbeitszeiten. Denn, wenn Arbeit ruft, was willst du tun? Darum kein Podcast über den letzten Spieltag, aber das wichtigste Thema wollen wir trotzdem adressieren, nämlich das Wiener Derby, wo wir ein bisschen über Spielgeschehen reden werden, natürlich nicht in der Ausführlichkeit, die wir normalerweise hätten, weil wir haben den ganzen Spieltag vor uns, in dem auch einiges passiert ist. Und ich würde da so ein bisschen das Wort ergreifen zumindest.
Gerne.
Weil es ist ein Wiener Derby. Und ja, was soll man sagen? Der erste Sieg für Rapid in Hütteldorf seit 10 Jahren. Die erste Derby-Niederlage für die Austria im neuen Rapid-Stadion. Und die erste Derby-Niederlage für die Austria seit dem 1. September 2019. Damals noch Christian Ilzer Trainer. Das hatte ich tatsächlich ausgeblendet, dass das Spiel passiert ist überhaupt. In sehr generellen Worten. Die Austria hat verdient verloren. Die ersten 20 Minuten waren eine einzige Frechheit. Eigentlich die ganze erste Halbzeit war eine einzige Frechheit. Die Austria hatte einen Schuss in der ganzen ersten Halbzeit durch Dominik Fitz, der an den Pfosten gegangen ist. Jeder auf dem Platz war eine einzige Enttäuschung, außer Mirko Kos. Und Rapid hat zeitweise wirklich, wirklich guten Angriffsfußball gespielt. Die Austria einfach ohne jegliche Art des Zugriffs. Es wurde nach 25 Minuten, glaube ich, eine Statistik eingeblendet, wo die Zweikampfquoten gezeigt wurden. Rapid 60%, Austria 40%. Und damit gewinnst du kein Wiener Derby. Damit gewinnst du gar kein Fußballspiel. Du kannst nicht so viele Zweikämpfe verlieren und erwarten, irgendwas zu kriegen. Das ist auch einfach fehlender Einsatz dann. Das war wirklich einfach nur schrecklich mit anzugucken. In der zweiten Halbzeit hätte die Austria definitiv Tore machen können. Wahrscheinlich selbst sogar 3 Tore, aber es war ein sehr starker Niklas Hedl im Tor, der die Null letztlich festgehalten hat. Und über die Austria, ich rede halt vor allem über die Austria, weil bei Rapid kann man sich wirklich über nichts beschweren. Es hat jeder ein gutes Spiel gemacht, von A bis Z. Bei uns ging auch vieles davon auf den Trainer zurück, muss man sagen. Ich habe dir schon vor dem Spiel gesagt, letzte Woche, James Holland ins Mittelfeld zu spielen im Jahr 2024 ist nicht tragbar. Das hat der Trainer, glaube ich, jetzt auch endlich mittlerweile vollkommen gesehen. Es ist einfach, als würdest du mit zehn Mann spielen. Rapid hat so oft in dieses Vakuum gespielt rund um James Holland, weil der Mann ist halt, er kann halt einfach nur stehen. Er hat keine Beine mehr. Es ist nicht tragbar, den zu spielen. Alexander Schmid vorne war auch eine einzige Katastrophe und das war auch eine Entscheidung, die, glaube ich, keiner nachvollziehen konnte, weil jeder dachte, Schmid wird halt spielen, weil Huskovic ausfällt, aber dadurch, dass Gruber und Huskovic beide fit waren, hat es gar keinen Sinn ergeben, Schmid zu spielen. Aber, naja, das war das, was auf dem Platz passiert ist. Ja. Willst du vielleicht so ein bisschen das Wort ergreifen darüber, was danach geschah?
Gerne, gerne. So, also das, was auf dem Feld passiert ist, war historisch für Rapid. Und es wäre nicht Rapid, wenn sie sich diesen Sieg absolut selbstverschuldet mit dem Arsch wieder einreißen. Ja, also was ist passiert? Nach dem Spiel hat Steffen Hofmann, den ich, by the way, für das einen absoluten Pass gebe, die Austrianer als Arschlöcher, also übersetzt als Arschlöcher bezeichnet, für das er abgerügt wurde und jetzt einen Monat suspendiert wurde, aber das viel, 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 viel Schlimmere, es kam ein Video ins Internet, wo unter anderem Guido Burgstaller, Marco Krühl, Stefan Kulowitz, Niklas Hedl, wer noch? Thorsten Schick und Maxi Hoffmann dabei gefilmt wurden, wie sie gesungen haben, wir sind keine Violetten. Da fehlt ein Wort, das ich nicht sagen will, weil dieses Wort sehr, sehr heftig gegen Homophobe schießt.
Du meinst gegen Homosexuelle?
Ja, gegen Homosexuelle, genau. Das ein sehr homophobes Wort ist. So ja. Wäre die richtige. Und es ist natürlich, ich will hier nichts relativieren, weil ich sage jetzt, ja, es passiert wahrscheinlich in vielen Stadien, aber es ist scheißegal, denn die wurden gebastelt. Es ist das absolut Dümmste, was du machen kannst als Spieler. Ich glaube nicht, dass einer von denen irgendwie homophob ist, sondern dass da einfach so, ja, so geistesabwesend einfach mitgesungen wurde. Es ist einfach trotzdem dämlich. Es wurden ja dann auch Memes gemacht mit Ausländer raus, aus, Ausländer raus.
Das Meme ist wirklich, das Meme ist, I prefer not to speak. Ja, ja nee, also was die Situation angeht, wenn du, also erstens, es müsste eigentlich auch bestraft werden, wenn solche Gesänge aus den Kurven kommen.
Ja.
Weil im Jahr 2024 vollkommen unangebracht, egal von wem oder von welcher Kurve. Das kommt ja wirklich von allen, muss man sagen. Es ist schrecklich. Aber wenn du ein Fußballspieler bist, musst du halt erst recht darauf aufpassen, was du sagst. Mhm. Weil, wie fühlt sich denn jeder Rapide-Anhänger, der irgendeine Art von Minderheit angehört in diesem Moment?
Na, ich hab mir schon so gedacht, die werden jedes Burgstaller-Trikot, was die noch haben, anzünden.
Ja, natürlich. Weil würde ich auch tun, wenn sowas passiert. Als Fußballer hast du eine Verantwortung gegenüber deinen Fans und gegenüber der Öffentlichkeit auch irgendwo, weil du nun mal eine Person des öffentlichen Lebens bist. Und so kannst du nicht auftreten, weil das und das ist vollkommen unabhängig davon, ob sie jetzt im tiefsten Inneren Schwulen gegenüber feindlich eingestellt sind. Das ist scheißegal. Denn ob du homophob bist oder nicht, jeder kann eine homophobe Aussage tätigen. Ja. Und das ist zu 1000% eine homophobe Aussage. Wo die Austria ja auch direkt im Nachhinein kommuniziert hat. Ja, wir nehmen eure Entschuldigung an.
Wir nehmen sie zur Kenntnis.
Ja, wurde gesagt, es wurde zur Kenntnis
genommen? Ja, es wurde zur Kenntnis genommen.
Es wurde auf jeden Fall von der Austria mit Stil angenommen. In der Art und Weise.
Muss ich ganz ehrlich sagen, was ich schade finde. Ich hätte es gefeiert, wenn die Austria da mehr Öl ins Feuer geworfen hätte. Also gesagt, nee, kommt doch, so nach dem Motto.
Ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich das nicht gefeiert hätte. Aber ich kann halt auch sagen, ich kann es auch so akzeptieren, dass der Verein, wie der Verein das gehandhabt hat. Bin ich vollkommen d'accord mit. Der Senat 1 wiederum hat die Entschuldigung nicht so schnell akzeptiert. Der hat nämlich stattdessen Strafen ausgehändigt. Darunter ein Monat Sperre für Betriebssperre für Steffen Hoffmann, ein Monat bedingt. Ein Monat Betriebssperre für Kulowitz, davon ein Monat bedingt. Meine ich, korrigiere mich, falls ich irgendwas falsch sage, weil ich sage das jetzt aus dem Kopf heraus. Drei Spiele Sperre für Burgstaller und Grühl, darunter zwei bedingt. Also das heißt, fünf Spiele insgesamt Sperre, zwei bedingt. Also wenn ich sage, drei Spiele fix gesperrt, zwei Spiele bedingt dazu.
Drei bedingt dazu bei Guido.
Drei bedingt dazu bei Guido sogar, okay.
Das gleiche für Grühl.
Okay, zwei Spiele fix Sperre für Thorsten Schick, drei bedingt.
Ja.
Dann, das ist jetzt, weil ich habe einmal auf die Presse gelesen, zwei Spiele Sperre für Hedl, und eins bedingt. Und einmal hieß es Einspielsperre für Hedel und eins bedingt. Auf jeden Fall fehlt er ebenfalls in Klagenfurt.
Bei Kulowitz, bei Kulowitz waren es 3 Monate Sperre davon eines bedingt und bei Steffen Hoffmann 2 Monate Sperre davon eines bedingt.
Okay, okay. Okay, bei Hoffmann hatte ich dann recht, das passt. Und für Hoffmann auch noch eine Sperre von Einspiel fix 2 bedingt,
glaube ich. Ja, genau, genau, genau.
Ja, genau. Auf jeden Fall fehlen jetzt Rapid sehr, sehr, sehr viele Spieler für einige Zeit. Darunter der beste Offensivspieler, der beste Stürmer, ihr sehr, sehr guter Torhüter, ein weiterer Innenverteidiger. Und das wird jetzt vor allem im Schlusssprint nochmal gefährlich. Aber man hätte, aber es ist, also natürlich werden wir erstens sagen, das ist absolut verdient, dass das in dieser Art und Weise gekommen ist jetzt.
100%.
Und aus Rapid-Sicht, man hätte sich ja das Ganze auch ersparen können, zumindest noch um die obere Gruppe zu zittern, wenn man einen erwartbaren Sieg eingeholt hätte gegen den SC Austria-Lustenau. Wollen wir direkt in das Spiel reingehen?
Können wir machen.
Willst du die Führung übernehmen oder soll ich?
Mach du bist gerade so reingeslagen.
Okay, okay. Ja, also Rapid trifft in Hütteldorf auf Austria-Lustenau und man startet natürlich mit einem ganz eindeutigen Ziel. Schlag den Tabellenletzten, zieh fix in die Meistergruppe ein und mach alles so früh wie möglich klar. Lustenau wiederum mit 7 Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum 7:0 gegen Salzburg. Die wollen einfach hinten alles so dicht wie möglich halten und Hütteldorf mit irgendwie mit einem Zähler oder mehr verlassen. Und das Spiel geht erstmal so ein bisschen vor sich hin. Rapid hat 72% Ballbesitz über die gesamte erste Hälfte. Aber es kommt nicht wirklich zu vielen Chancen. Für Lustenau eine gute Aktion mit Friedrichs, der einmal bei einem Konter einen sehr guten Schuss rausholt. Und dann kommt eigentlich schon die spielentscheidende Szene in Minute 34. Es ist ein langer Ball nach vorne, aus dem Mittelfeld. Bob zieht im Zweikampf mit Kongolo. Beide gehen zu Boden und letztlich sieht Kongolo gelb-rot dafür. Nun, der Kommentator bei den Highlights hat ja gesagt, es ist für ihn eine schwer zu verstehende, wenn nicht sogar eine Fehlentscheidung. Wie lautet denn dein Urteil?
Also, er trifft die Kugel nicht und sie poppt ihn runter. Also, wo ist denn der schwer zu verstehen?
Sowas wird jedes Mal als Foul gegeben.
Ja, er trifft das Ding halt nicht, weißt du das?
Jedes Mal. Und Bobzin ist nun mal ganz nah am 16er dran. Ja. Um Kongolo herum steht sonst, ich sag mal, niemand direkt. Ja. Es ist einfach eine gelbe Karte.
Ja, und
ob es gelb-rot ist, kann ich nicht genau sagen, weil ich weiß halt nicht, wie die erste gelbe zustande gekommen ist.
Ich glaube, die war auch. Naja, das war gelb. Das haben sie gezeigt in der Halbzeit, das war gelb. Da ist er halt zu spät gekommen in dem Zweikampf.
Okay, ja, dann ist es einfach dann ist einfach gelb-rot. Man kann natürlich sagen, ja, muss er dafür gelb-rot zeigen. Es ist vielleicht, man kann sicherlich argumentieren, dass es eine harte Entscheidung ist. Und wenn er dafür nicht gelb-rot gibt, sondern sagt, einmal noch und du bist runter, dann würden, glaube ich, sich die meisten Leute auch nicht aufregen. Aber zu sagen, dass das eine klare Fehlentscheidung ist, halte ich für vollkommen falsch.
Das ist vollkommen falsch. Ich gucke mir die Szene nochmal an. Kongolo haut beim Ball vorbei und Bobzien macht nichts. Bobzien läuft einfach, ja. Und Kongolo trifft halt den Ball nicht, trifft nur Bobzien, fällt runter und zieht ihn mit runter. Bobzien hat nichts getan. Ja, das ist gelb-rot.
Es ist einfach, also das ist mindestens auf jeden Fall meine gelbe Karte und dadurch die dritte Sperre für Kongolo in 7 Spielen.
Großartig.
What is that? Und mit diesem 0:0 und einer Unterzahl geht es dann für Rapid in die Halbzeit. Und da ist dann natürlich neu orientieren, weiter auf Sieg spielen. Aber es ist Lustenau, die letztlich den Treffer machen. Es ist ein sehr langer Abschlag von Schiel und Casanvirio genau mit der Art Zweikampfführung, die du niemals irgendwo auf dem Feld verantworten kannst. Er setzt den Körper nicht richtig ein, er schießt den Ball nicht weg, er trabt einfach nur so ein bisschen neben Bobzin her und hofft darauf, dass der einfach nicht trifft. Das ist wirklich einfach nur Hope and Pray.
Ja.
Und Bobzin trifft. Er macht das schön, vorbei an Hedel und dann steht es plötzlich 0:1 Rapid in Unterzahl. Und es kommt auch im Nachhinein nicht wirklich viel von Rapid. Bis zur 76. Spielminute. Da kommt dann nämlich eine Ecke. Keiner klärt den Ball. Seidel kommt zum Abschluss und auf der Linie wird Grabherr angeschossen. Und da will ich dich fragen, ist es ein Handspiel?
Da wurde halt die alte David-Affengruber-Szene gegen die Austria wieder hochgelebt. Also er trifft den Ball halt nicht mit der Hand, aber es wird halt so gesehen, ne? Aus irgendeiner Richtung. Sogar hier Robert Klaus hat gesagt, dass das kein Handspiel ist.
Und hat er wirklich?
Ja, hatte.
Okay, weil, also die Sache ist, man hat in den Highlights und ich habe es ja sonst nicht gesehen, weil ich war in Linz. Aber in den Highlights sieht man halt nur richtig auf der ersten Einstellung von weiter weg, wo ich gesagt hätte, es kann auf jeden Fall sein, dass er den Oberarm trifft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er den getroffen hat oder ob es die Schulter war. Danach sagt der Kommentator, man sieht es in der zweiten Stellung besser, wo ich mir denke, ich sehe das von hinten gerade. Ich kann nicht sagen, wo er ihn trifft, wenn ich den Ball nicht mal sehen kann.
Nee, die wissen das. Das war ja genau bei Affengrubers, haben wir es auch von hinten besser. Obwohl man von hinten gar nichts gesehen hat.
Das ist komplett idiotisch. Ja, aber in der Einstellung erst recht, weil man hat den Ball nicht mal gesehen in der Einstellung von hinten. Das war wirklich komplett idiotisch.
Ich finde es aber cool, wie sie ein klares Abseits nicht geben können, weil sie die Linie nicht ziehen können. Aber so ein Handspiel, ja, ganz klar. Also das ist natürlich ganz klar, weißt du?
Ich muss echt sagen, ich bin mir nicht zu 100% sicher, wie er ihn getroffen hat. Wenn du und Rapids-Trainer Klaus sagen, dass er ihn nicht am Arm getroffen hat, dann werde ich dem mal Glauben schenken.
Sogar Andy Herzog, den ich als der mir so in dieser Skala der Experten, die ich nicht mag, sehr weit nach oben gerutscht ist, hat sogar gesagt, in 9 von 10 Wiederholungen sieht so aus, als ob er ihn mit der Schulter oder mit der Brust trifft.
Ja. Und da muss man halt dann, also dann ist es ein geschenkter Elfmeter einfach. Den Grühl sehr souverän verwandelt. Und in den letzten Minuten ist die Frage, ob Rapid irgendwie die Meistergruppe noch fix machen kann. Und die beste Chance ist definitiv spät in der 87. Minute, meine ich. Es ist eine Ecke, Burgstaller trifft zuerst den Pfosten und dann Seidel im 5-Meter-Raum, schießt auf den Boden, der Ball prallt ab und Schiel mit einem Wahnsinnsreflex, der am Ende Lustenau den Punkt noch hält.
Hat sich auch abfallen lassen, finde ich geil.
Ja, absolut verdient. Ja. Wir haben oft gesagt, Schiel ist die ärmste Sau da hinten. Ja. Ist er auch weiterhin. Aber also wie er den rausfischt, das ist wirklich sehr, sehr gute Parade noch. Natürlich aus cool. Natürlich steht er da schon relativ gut, aber den musst du trotzdem erstmal rauskriegen.
Ja, alleine mit dem Aufspringen, der hat auch ein bisschen Speed gehabt, also das war schon sehr gut.
Ja, also von Torhütern zu einem Fellow-Torhüter, Respekt für die Parade.
Das ist richtig so. Vor dem Monat kullert er ihm den hinten rein. Über die Hand, so geht er rein, irgendwie blöd.
Ja, genau, ganz genau. Ja. Aber das passiert jetzt gerade halt endlich mal nicht mehr für Lustenau. Und sie schaffen es raus aus Hütteldorf mit einem Punkt.
Und Herr...
Ja.
Herr Raff hat sich dann mit einem der Rapid-Fans angelegt und hat ihm angedroht, ihm eine zu scheuern. Es ist so großartig, ich liebe ihn.
Vor allem, weil Herr Raff ist eine Rapid-Legende. Herr Raff wurde vor dem Spiel noch von der Kurve West abgefeiert. Und dann kommt der daher und sagt zu einem anderen Rapid-Fan, dass er ihm gleich eine runterhaut und was der für ein Idiot ist. Und danach sagt ja der Rapid-Fan noch, er hat ja der Rapid-Fan ihm mit dem Block West gedroht. Ja. Und er sagt, brauchst 20.000, damit du hier runterkommst.
Du Schwammerl, ich liebe es. Einfach er... Einfach dieses Androhen von ich hau, einfach dieses elderly Androhen, weißt du, so versuchen so eine gewisse Professionalität zu wahren, so ich hau da auch nicht over, also ich hau dir eine runter, anstatt zu sagen, ich hau dir jetzt aufs Maul, aber es ist so großartig, ich liebe es.
Ich liebe es aber, wer das so sagt. Also so redet man stereotypisch, bevor man jemandem sagt, komm Lidl 1 gegen 1.
Ja, das
also,
ist natürlich.
Er sagt dann wirklich, komm hier runter, ich gebe dir eine. Das ist einfach großartig. Wirklich.
Es ist so geil.
Peak-Moment.
Ja.
Ah, oh, und für Rapid damit ein sehr, sehr, natürlich einfach ein sehr enttäuschendes 1:1, wo man halt sagen muss, das war genau das Gegenteil von der Derby-Leistung. In allen Belangen.
Mhm. Rapid hätte die Chance gehabt, die Tür zuzusperren, jetzt lassen sie den Spalt offen.
Ja. Und so endet dann das Spiel. Wollen wir direkt weitergehen zu einem anderen?
Ja, können wir.
Wo willst du denn hingehen? Waren ja alles Sonntagsspiele, darum.
Ja, das Ding ist halt, es gibt die beiden Spiele, wo wir emotionale Bindungen drin haben, waren auch für eigentlich so, wenn man es neutral betrachtet, die zwei spannendsten Spiele. Ich würde
Ja.
das Snoozefest in Vorarlberg hinter uns lassen.
Gut, darf ich dir die Leitung überlassen?
Ja, also ich habe auch sehr wenig gesehen vom Spiel, ne? Also so viel Leitung werde ich jetzt nicht machen.
Ja.
Aber der Horror-Trip 2024 für Lass geht weiter. Ich glaube, das dritte Spiel in Folge ohne eigens erzielten Treffer. 2 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Man hat sich wirklich nur wegen dem guten Halbjahr in 2023 für die Meistergruppe qualifiziert. Wenn man darüber denkt, ne, wo der LASK gestanden ist, teilweise, dass man gesagt hat, okay, vielleicht wird es ein Dreikampf um die Meisterschaft. Jetzt haben sie 5 Punkte Vorsprung auf den 7. Austria.
Also für
Oh.
den LASK wirklich ein absoluter Horrortrip. Und man muss sagen, dieses Spiel geht ja eigentlich nur nicht verloren, weil Altach es nicht schafft, die Kugel über die Linie zu drücken.
Ja, typisches Altersproblem.
Ja, also die haben die meisten vergebenen Großchancen in dieser Saison. Beziehungsweise die schlechteste Chancenauswertung. Fadinger alleine schon mit dieser Riesenchance, wo er am Fünferraum so kläglich vergibt. Koller vergibt eine Riesenchance im Spiel. Nuhio vergibt eine große Chance. Und also ich hab durch Umstände einiges vom Spiel dann zumindest mitgeteilt bekommen. Und es gab scheinbar keine Phase, in der der LASK wirklich dominant aufgetreten
Also,
ist.
ich schade, jetzt sagst du auch, da gab es auch Heckmeck.
Nee, Heckmeck gab es leider nicht.
Okay.
Ja,
Jetzt will ich einfach nur durch,
tatsächlich.
dass sich alle prügeln, Alter.
Ja, wirklich. Ja, Laval ist nämlich am Ende des Spiels hingegangen und hat Fadinger von der Tribüne runtergestoßen, oder?
Ja.
Nee, also einfach eine erschreckende Leistung vom
Ja.
LASK insgesamt.
Hat auch Thomas Sagi da angesprochen, dann hat gesagt, nee, für diese Leistung sollte man nicht beklatscht werden, da sollte man ausgepfiffen werden für so ein Fußballspiel.
Ja, hat er recht. Also kann man sagen, was man will. Das wirkt wesentlich mehr wie der LASK vom Anfang der Saison. Und gleichermaßen auch wieder mehr wie das Altach vom Anfang der Saison.
Absolut, ja.
Wo man einfach bissig spielt, aber nicht gut genug vor dem Tor ist, um sich selbst dafür zu belohnen. Ja,
Der
gibt's noch viel
Last,
mehr zu dem Spiel?
nee, man
Ja.
kann nur sagen, der Lask ist halt wirklich abhängig von einem einzigen Spieler momentan und das ist
Ja.
halt Robert Schul.
Ja. Und wenn man diese Lücke, die ja wirklich klaffend ist, überhaupt füllen will, ist eine sehr, sehr gute Frage
Ja.
eigentlich.
Weil der Junge wird auch
Also
nicht
für.
jünger, ne? Der ist auch schon 30, 31 sogar, glaube ich so.
Ja, und da muss man halt definitiv einige Fragen stellen für den LASK. Immer noch ohne, auch immer noch ohne Sieg im Frühjahr, oder?
Ja, eben.
Also.
Auch wettbewerbsübergreifend. Pokal verloren, das erste Spiel, weiß ich nicht mehr, gegen wen sie das hatten. Dann das Unentschieden gegen Hartberg, die Niederlage gegen den WRC und dann nochmal das Unentschieden. 0-0, 0-1, 0-0.
Und halt wirklich ohne nennenswerte Szene kein einziger Schuss aufs Tor im ganzen Spiel? Der LASK, der Altach hat 12-mal neben das Tor geschossen. Nee, Alter,
Oh
ich
mein
kacke
Gott.
ab. Ich kacke ab.
Ja,
Entschuldigung,
genau,
ab
das. E
8-mal neben das Tor geschossen, 4-mal geblockt.
Ja. Das erste Spiel in 2024 in der Liga war dieses 2-2 gegen Klagenfurt.
Ah ja.
Wo sie auch sehr, sehr spät noch ausgeglichen haben.
Und jetzt geht es ja nicht viel angenehmer weiter, sage ich
Ja,
mal,
bei
weil man muss
Salzburg.
jetzt, man spielt jetzt gegen Salzburg und die wirken einfach wieder etwas souveräner insgesamt. Wollen wir gleich dahin gehen? Wollen wir gleich das nächste etwas langweiligere Spiel
Ja, können wir.
abtun? Also das Spiel Salzburg empfängt zu Hause Klagenfurt. Es ist ein wichtiges Spiel in Sachen Top 6 und in Sachen Meisterschaftskampf. Aber es ist so gesehen nichts sonderlich Nennenswertes passiert, sage ich mal. Salzburg gewinnt einen sehr souveränen Sieg. Klagenfurt im ganzen Spiel ohne wirkliche Offensivaktion versuchen mit einer Fünferkette Salzburg einfach wegzuhalten und zu kontern. Kreieren im ganzen Spiel aber nicht wirklich eine einzige Chance. Und Salzburg verschießt einfach unglaublich viel. Was, wenn man sich wenn man sich die drei Offensivreihe ansieht aus Dorgelé, Fernando und Radkov, nicht unbedingt überraschend kommt, sage ich mal. Radkov vergibt am Anfang eine Riesenchance, schießt Menzel an. Fernando mit einem guten Lauf und einem guten Schuss vergibt aber. Klagenfurt versucht wirklich einfach die ganze Zeit weit hinten zu stehen und das Zentrum dicht zu halten, aber es funktioniert nicht richtig. Salzburg kriegt wirklich viele Chancen. Radkov trifft die Latte nach dem Kopfball. Wo ich sagen muss, wo wir gerade bei Radkov sind, er hat sich meiner Meinung nach zumindest in Sachen Bewegung schon verbessert auf jeden Fall. Es ist aber weiterhin das große Problem einfach die Chancenauswertung. Also, wirklich, wenn der Typ schießen könnte, genau dasselbe wie bei Simic, der
Ja.
hätte, glaube ich, jetzt schon 10 Tore.
Ja, das Ding ist halt, ja, er hat jetzt auch schon 4 Tore, aber kannst du dich an eins erziehen, wo er mit dem Fuß geschwungen ist?
Nein.
Entweder der macht einen Kopfball rein oder springt halt in den Abschlag eines Torwarts.
Ja, nee, also es ist dann letztlich einfach zu wenig davon. Also Radkov, genauso wie Roko Simic eben. Nee, vor dem Tor nicht souverän, überhaupt nicht. Und nicht souverän trifft es eigentlich nicht mehr. Eigentlich kläglich, muss man fast schon sagen, in vielen Situationen.
Und es ist das, bis auf das Lustener Spiel, wieder, muss man sagen, in 2024, wo sie die Chancen kläglich vergeben.
Also es hätte zur Halbzeit schon 2-0 stehen können, wenn nicht 3-0. Ganz einfach. Und wir sagen es immer wieder, viele Salzburg-Mannschaften von früher hätten da auch schon 3 Tore gemacht. Ganz einfach. Aber letztlich ist es Salzburg, das sich eben doch belohnen kann. Es ist eine Flanke, Getzos klärt nicht richtig, Wimmer auch nicht. Der Ball springt dann wieder in den 16er und Konaté trifft dann irgendwie aus der Verwirrung zum 1-0. Der vergibt später auch noch eine gute Chance. Aber wie gesagt, von Klagenfurt kommt halt nichts letztendlich. Und so ist es einfach ein verdienter, ziemlich souveräner Sieg für Salzburg.
Ja, das erwartete Ergebnis für mich. Es war klar, dass Austria Klagenfurt nicht abgeschossen wird, weil das ist nicht Austria Klagenfurt. Dafür sind sie halt
Ja.
zu gut. Und was man halt auch gesehen hat in dem Spiel, dass für mich persönlich einfach dieses Lustenau-Game ein bisschen Ausrutscher war. Da haben sie gegen eine Mannschaft gespielt, die halt nicht verteidigen kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel Sturm. Jetzt Klagenfurt. Gegen wen haben die noch 1-1 gespielt? Gegen Blau-Weiß. Da hast du einfach gesehen, okay, wenn die auf Mannschaften treffen, die einen Plan haben, wie sie das hinten machen sollen, dann kriegen sie diese Dinger nicht aufs Tor. Sie kreieren sich zwar Chancen, aber sie kriegen diese Dinger einfach nicht aufs Tor, weil dieser Raum nicht da ist. Weil es viel mehr Panik, also gepanikt aussieht für mich, was die da machen. Und wie du auch sagst, das Tor passiert ein bisschen aus einem Zufallsprodukt. Das ist halt einfach nicht Salzburg-like. Und noch was, denn der Torschütze Karim Konaté holt sich in der Nachspielzeit die 5. Gelbe ab. Und
Ha,
fehlt
fehlt
gegen
dann
den Lask.
mit. Okay. Ja, ich meine, die Salzburger Offensivlinie, also ich verstehe auch nicht wirklich, was Gruber genau in der Offensivreihe eigentlich haben will, irgendwie. Also teilweise wie aufgestellt wird vorne, ist für mich irgendwie, es wirkt ein bisschen random. Also ich glaube, er hat sehr gerne einen körperstarken Spieler vorne. Darum spielen auch Simic und Radkov so viel, aber das sind irgendwie die zwei Stürmer, die einfach am schlechtesten spielen für ihn.
Ja.
Wobei ich sagen muss, wenn ich Gruber wäre, ich würde. Wenn er dieses körperstarke
Struber.
Profil vorne haben will. Was habe ich gesagt?
Gruber.
Gruber. Ja, Struber. Wenn ich Struber wäre, ich würde auf jeden Fall Simic vor Radkov stellen, muss ich sagen.
Ich weiß
Weil
es
für
gar
mich
nicht.
Sim nee, für mich ist. Also auch wenn Radkov sich in den Bewegungen verbessert hat, Simic hat ein relativ ähnliches Profil und ist für mich wahrscheinlich also mit dem Ball am Fuß ein bisschen stärker zumindest. Aber ich habe eh schon mal gesagt, ich würde, glaube ich, jedes Spiel mit Keuter Konaté aufstellen.
Ja, ich auch.
Aber, und Glauch ist sowieso gesetzt, wenn er available ist darum.
Nee, auf jeden Fall. Da würde ich auch mitgehen. Eigentlich mag ich ja so große, körperlich starke Stürmer, aber wenn sie halt nichts bringen, die wollen halt so unbedingt Olivier Giroud halten von der WM 2018, aber Olivier Giroud, der hat Dinger festgemacht und hat die dann halt zu Antoine Griezmann und Kylian Mbappé gebracht, ne?
Ja, das ist ein different level, ein
Ja.
different ballgame. Aber ja, wenn wir das Spiel aufzumachen,
Ja.
wohin wirst du gehen? Wirst du zu deinen Grazern?
Nee. Arbeiten wir noch das letzte Spiel hier ab. Und zwar gewinnt die WSG Tirol gegen den auch langsam zum Strauchelnden beginnenden TSV Hartberg mit 1:0. Oh, ja, ja. Ich habe, wie gesagt, wir können von vielen den anderen Spielen nicht so viel sagen, weil wir haben natürlich unsere beiden Spiele verfolgt. Was man aber mitbekommen hat, auch hier gab es Rot und hier gab es hochverdient, auf jeden Fall von meiner und deiner Sicht, nicht von der Sicht von dem geschätzten Kollegen, in Anführungszeichen Andreas Herzog, der gesagt hat, ja, kann man drüber streiten. Guckt euch einfach das an. Dominik Frieser drückt Thomas Gerris einfach seinen Fuß ins Gesicht. Thomas Gerris musste ausgewechselt werden, weil er mit blutunterlaufener Stirn raus musste. Also Christian Grazer, der Torwarttrainer, Legende, Bruder, hat sich da aufgeregt wegen Meckern bei diesem Foul. Also, I'm sorry. Ein bisschen, ja, dreht sich Gerris ein bisschen mehr, kriegt dann nicht auf die Schläfe den Ball, sondern kriegt den richtig ins Gesicht. Und dann sprechen wir hier von, ne, wer jemals Fußball gespielt hat, weiß, wie ein Fußballschuh unten aussieht. Das ist nicht einfach so ein flacher Sneaker, da sind Stollen dran. Und wenn du dieses Ding ins Auge bekommst, dann kannst du deine Karriere als Pirat beginnen.
Ja, es ist letztlich vollkommen egal. Also Frieser will ihn da sicher nicht Kung-Fu treten.
Ja.
Man sieht ja, wie seine Augen nur auf den Ball gehen. Aber das ist ja letztlich einfach egal in dem Moment.
Ja.
Er trifft ihn mit dem Fuß, mit dem Schuh am Kopf. Das ist nicht verantwortbar. Das ist zu 100% rot und zu 100% die richtige Entscheidung. Gab's an diesem Spieltag bis auf den Rapid-Elfer eigentlich eine große Schiedsrichterkontroverse?
Also wenn du den WRC fragen würdest, ja.
Achso, stimmt, das gab's auch noch. Ja, aber... stimmt doch. Eine gab's noch, nämlich in dem Spiel. Ganz am Ende in den Elfmeter.
Okay.
Fällt mir jetzt gerade ein. Aber ja, bitte, red okay. weiter.
Was ich noch sagen will, da stimme ich dir genau zu. Es war keine Absicht von Frieser. Der will da natürlich Gerris nicht ins Gesicht treten. Aber 95% der glattroten Karten sind keine Absicht. Vielleicht sogar noch mehr, ja. Ich kann mich an eine absichtliche rote Karte erinnern, wenn er sie bekommen hat. Das war Roy Keane gegen Alf Inge Haaland. Das war das einzige Mal, wo ich mich erinnern kann, wo ein Spieler den anderen ins Krankenhaus bringen wollte. Witzigerweise ist das gleiche Foul an Raphael Schiffer passiert in der dritten deutschen Liga. Der hat sich den Ball mit der Brust abgestoppt und dann kam ein Spieler von Rot-Weiß Essen und hat ihm ins Gesicht getreten.
Ach du Scheiße. Oi, oi, oi. Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall eine vollkommen verdiente rote Karte. Ja,
100%.
Und wenn man auf das Spiel schaut, man muss halt sagen, Hartberg dann früh in Unterzahl, aber wir kennen Hartberg. Offensivkünstler, Ballkünstler, technisch unglaublich hochwertiger Fußball mit einem der besten Stürmer der Liga. Und machen sie irgendwas damit?
Boah. Nee, also in der ersten Halbzeit nicht mehr viel. Da kommt halt der Einwurf rein von generell. Also natürlich, Tirol konnte in der ersten Halbzeit auch ein bisschen profitieren von der roten Karte. Kam ein Einwurf rein von Sulzbacher, der halt einfach wirklich idiotisch verlängert wird. Also der hat, dieser lange Einwurf hat eigentlich keine Gefahr, wird aber dann verlängert. Und ja, der Ferner, der völlig frei vom der 16er Karte in den Strafraum rennt, haut den Ball in die Maschen zum 1:0. Und somit konnte Tirol so ein bisschen den Aufschwung in die zweite Halbzeit mitnehmen. Wo, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich würde jetzt mal sagen, dass vielleicht Hartberg ein bisschen die stärkere Mannschaft war in der zweiten Halbzeit. Aber ja, aber halt man mitbekommen hat, dass die einen Mann weniger waren am Feld.
Also laut den Statistiken ist es halt so, dass Hartberg das ganze Spiel über einen Schuss aufs Tor hatte.
Okay, ja, das also, ist, wie gesagt, ich weiß nichts von dem Spiel.
Also es ist eigentlich zu nichts gekommen, wirklich. Also Hartberg das ganze Spiel über nicht wirklich mit irgendwelchen Offensivaktionen. Tirol einfach die ganze Zeit über die gefährlichere Mannschaft. Okungbo war ja mit diesem einen Befreiungsschlag auf Prelitz, wo es einfach keine Zuordnung gab. Und das passiert ja nach der Pause nochmal mit, wo Pfeiffer einen Rückpass auf Sulzbacher spielt. Und Sulzbacher mit einem Versuch, also Sulzbacher denkt in dem Moment, er ist Wayne Rooney. Aber es fehlt ihm, es fehlt einfach komplett die Kälte in Tirols Offensive. Das Spiel hätte definitiv zu dem Zeitpunkt schon wahrscheinlich 2 oder 3-0 stehen können. Und die gefährlichste Szene war auf jeden Fall für Hartberg, war eigentlich einfach verursacht, als Ogrinets Afdijay trifft, falls du das im Kopf hast.
Ja.
Und für mich ist das ein Elfmeter. Muss ich sagen. Weil Ogrinets trifft zwar den Ball, aber er trifft halt auch eindeutig Afdijay unten am Fuß. Er zieht voll durch. Da nicht Elfmeter zu werfen. Überall sonst wird er das hundertprozentig gepfiffen.
Ich sehe es mir noch kurz an. Ja, das ist Elf. Das ist Elf und gelbe Karte. Also da ja. Gibt es für mich überhaupt keine Diskussion.
Ja, und so ist Hartberg schon irgendwo gerobbt worden, muss man sagen.
Ja.
Zumindest in dem Sinne. Es gibt dann noch eine Chance für Hartberg durch Villafer, aber der vergibt von innerhalb des 16ers. Und so gewinnt Tirol extrem wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf. Sind ja Stand jetzt bei 14 Punkten, meine ich. Ja, bei 14 Punkten, Lustenau bei 7. Das heißt, man hat jetzt zumindest wieder den Puffer etwas ausbauen können. Wenn auch nur leicht durch Rapids eigenen Ausrutscher. Es bleibt relativ spannend. Und ja, was soll man sagen? Hartberg im Frühjahr wirklich noch gar nicht am Laufen.
Nee. Und was man auch dazu sagen kann, das ist die erste Partie ohne Gegentreffer in Pflichtspielen für Tirol seit dem 7. April 2023 beim 4:0 gegen Wolfsburg. Seitdem hat es in jedem Pflichtspiel mindestens ein Gegentor geregnet. Für Tirol.
Das ist wirklich hart.
Ja. Also,
ich meine, 40 Gegentore sprechen auch Bände, muss man sagen.
Ja. Weil die haben sogar, wo Alltag so völlig, also so die Kernschmelze von Alltag bei diesem 5:1 für Tirol, hat halt genau Alltag noch diese eine Tor geschossen.
Das ist wirklich krass. Vor allem, also bei Hartberg muss man halt echt dazu sagen, das früher hat jetzt wirklich grauenhaft gestartet einfach.
Ja.
Weil die waren auch, also wenn die gegen Salzburg gewonnen hätten, dann wären die auch nominell für kurze Zeit im Meisterschaftskampfnähe gewesen, sage ich mal.
Generell, wenn man sich so anguckt, Hartberg ist ja nur auch im Pokal nur im Elfmeterschießen gegen Salzburg raus.
Ja, und jetzt gerade läuft's wieder gar nicht mehr. Also da geht wirklich irgendwas flöten gerade, was im Frühjahr einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Und bei Hartberg ist es ja wirklich entsprechend des Spielstils, vor allem der Groove ganz einfach. Ja. Weil die Offensivreihe, die im Frühjahr sehr, sehr gut funktioniert hat, hat in diesem Spiel ja einfach in der Form nicht zusammengespielt und existiert ja in der Form auch nicht. Ja. Mehr alleine schon, weil Langbeck ist, der meistens gespielt hat. Aber ein Prokop hat nicht gespielt, ein Providence ist nicht die Art Spieler, der für diesen Spielstil unbedingt gebaut ist. Ein Entrup hat natürlich nicht gespielt. Also da fehlt es jetzt gerade schon so ein bisschen einfach wahrscheinlich auch an, wie sagt man, Zusammenspiel, an Eingespieltheit.
An Eingespieltheit, ja, genau.
Und wenn Hartberg da wieder zurückkommen kann, also wenn Hartberg wieder zu Frühjahrslevels zurückkommen kann, dann wird man sicherlich anhand der aktuellen Tabellensituation Platz 3 anpeilen können. Aber jetzt gerade ist die Mitte der Tabelle, sage ich mal, wieder wesentlich offener, weil egal, wer sich jetzt noch für die obere Gruppe qualifiziert, jeder kann zwischen 3 und 6 landen, nach aktueller Form.
Ja. Das ist
wenn
richtig,
wir noch, ja. Wenn wir noch, wenn wir das hier auch zumachen?
Ja.
Gut. Mich willst du jetzt, zuerst nach
mich Liebenau? Mich zieht es nach Graz-Liebenau. Ich will jetzt über das Spiel reden.
Bitte.
So, es war so wieder, die Spieler haben sich gefreut, nach wieder ein bisschen längeres Päuschen zu haben, nicht unter der Woche wieder spielen zu müssen. Und man hat es bei Sturm auch sofort gesehen. Generell Zakaria ist wieder reingerutscht in die Startelf. Schneck auch, weil Lavallee ins Zentrum gerutscht ist, da Wüttrich die Rotsperre absitzen musste. das Zentrum wieder in einem typischen eigentlich, man hat in der ersten Halbzeit so gespielt, wie man es eigentlich Graz typisch spielt unter Ilze in diesem 4-4-2 in der Raute. Wo das wurde dann ab der 60. Minute wurde es dann verändert, wieder in dieses typische seit der Rückrunde, dieser Dreiaufbau, mit wo Brass ganz nach außen zieht. Aber in der ersten Halbzeit hat es eigentlich gut funktioniert, Sturm war gut drinnen, aber halt nicht so viel Zählbares rausgekommen, wie man sagt. Also Sturm war die bemühtere Mannschaft, hat mehr nach vorne getan, hat auch Chancen, einmal durch Gitaschwili nach einem Distanzschuss. Gasi setzt einen Freistoß daneben, von dem WRC kommt fast gar nichts. Dann hat Biret eine Riesenchance. Mein Trainer hätte, also ich nicht mich, weil ich ja Linksfuß bin, aber mein Trainer damals in der Kreisliga hätte Biret angeschrien, nimm doch den Linken. Aber nein, er nimmt nicht den Linken. Dieses Tor in Bratislava hat ihn jetzt immer, also den hat in seinen Kopf so einen Schalter umgelegt, dass er immer, wenn er mit links schießen soll, einfach den rechten Außenriss nimmt. Und haut eine Riesenchance vorbei. Da dachte ich mir schon, Alter, weißt du, auf der anderen Seite des Strafraums sich Sakare rumtouren. Ich brauche nicht noch so einen. Weißt du, meine Nerven halten das nicht mehr aus. Aber, ja. Und in der ersten Halbzeit ging es einfach so weiter, wo man dachte, okay, ja, wenn Tor passiert, geht das nur über Sturm. Aber Sturm macht es halt nicht. Und da war ich, ja, die Mannschaft, der wieder ein bisschen besser kennt, so, Mist. Jetzt machen wir es nicht. Wir hatten eine gute erste Halbzeit, wo wir nicht getroffen haben. Jetzt kriegen wir das Ding. Und dann so gut 60. Minute, ein langer Ball auf Ballo. Generell hat da so in den ersten 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit der WRC das Zepter übernommen. Ballo nimmt sich den Ball runter. Jorgen Goran Stankovic darf nicht eingreifen, weil er gelb hat. Spielt den Ball toll in die Schnittstelle, wo Geierhofer wirklich so einen Riesenstellungsfehler gemacht hat. Geierhofer kam für Schneck, um halt diese Dreieraufbau zu spielen. Und das einzige Glück, was Sturm in diesem Moment hat, ist, dass halt Bernhard Zimmermann Eierflattern bekommt und kein Abschlussspieler ist, denn der Abschluss war unglaublich kläglich. Natürlich macht das Jarosch auch gut, kommt gut raus, aber Zimmermann schießt halt einfach aufs Bein. Ne? Also er verstellt das Bein ja auch nicht mal so richtig, er stellt sich halt nur ein bisschen auf. Danach, aber so, das war so ein bisschen dieser Wachrüttel-Effekt, dieser Hallo-Wach-Effekt, so nennt man das. Nach wieder ein paar Problemen in der Defensive kommt Gasi an den Ball. Der tanzt Iversberger aus und spielt diesen tollen, kettenbrechenden Pass auf Dings hat er gespielt. Ja genau, auf Biret hat er gespielt. Also eigentlich war es auf Vorwart gedacht, aber für den ist der Pass ein bisschen zu weit gekommen. Biret hat dann zwei Passoptionen. Kitaschwili links und Horvath rechts außen. Und ich dachte mir schon, Alter, spiel bitte auf Kite. Also ich wäre nach Graz-Liebenau gefahren und hätte ihn den Kopf abgerissen, wenn er in diesem Moment auf Horvath gespielt hätte. Ich sag's dir, wie es ist. Dann dachte ich, okay, er spielt so einen schlampigen Ball Richtung Kitte, dass er nicht hinkommt. Aber eigentlich war der Ball für den mitlaufenden Brass gedacht, der sich den Ball einmal annimmt, eine Flanke schlägt, auf den Kopf von Biret und der den wunderbar reinmacht zum 1-0. Ich war da richtig erleichtert über diese Situation, weil, wie gesagt, der WRC kam besser raus aus der Kabine. Wirklich, die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit waren besser. Das war die erste richtige Chance in der zweiten Halbzeit für Sturm. Und die war drin und nach diesem Tor Kernschmelze nach dem WRC. Wolltest du was sagen?
Nicht, also ich fand die Sequenz einfach sehr, sehr schön. Ja. Wirklich in einigen Aspekten. Ich meine, du hast schon erwähnt, Gasi Begovic mit einem tollen linienbrechenden Pass nimmt die ganze Pressinglinie auseinander. Ja. Ich fand es aber auch gut, wie Horvath in den Rücken von Altunaschwili gelaufen ist. Du siehst tatsächlich, finde ich, wie Scherzer zuerst überlegt, ob er nicht auf Biret ziehen soll, sage ich mal. Aber er traut sich nicht, weil er einfach denkt, ja gut, am Ende landen wir noch in einem 2 gegen 3, wenn dann Biret schnell auf Horvath rüberlegen sollte. Was wahrscheinlich sogar die bessere Option gewesen wäre, weil Horvath hätte einfach abgezogen.
Ja.
Und man sieht auch, wie Brass die Situation liest außen. Und wie er einfach in diesen freien Raum dann hineinstürmt, perfekt. Und bei Biret ist ein guter Kopfball. Ja. War überrascht, dass er nicht irgendwie einen Außenriss-Kopfball versucht hat
einfach,
oder so.
Nee, Hinterkopf-Kopfball einfach. Falsch zum Ball springen.
Er macht einfach 360-Grad-Reihung. No-Scope-Kopfball.
Ja, genau. No-Scope-Kopfball, ja. 360-No-Scope. Ja. Aber ja, Brass zeigt halt in diesem Moment, was er halt am besten kann. Diese Übersicht und dann halt perfektes Pässchen oder in diesem Fall eine perfekte Flanke zu schlagen. Biret macht das wirklich großartig. Und wie gesagt, ab dieser Bruch, dieses Tor war der absolute Bruch der Dynamik im Spiel des WRC. Fairerweise muss man da auch Schiedsrichter Julian Weinberger Props dafür geben, weil diese Linie war so unglaublich klein. Also es gab für alles Gelb. Und wenn du anguckst, in der ersten Halbzeit bekam nur Sturmspieler Gelb, Ota und Jongoran Stankovic, der fehlt übrigens gegen Hartberg, weil die fünfte Gelbe kassiert hat. Aber dann in der zweiten Halbzeit sahen 5 WRC-Spieler Gelb. Unter anderem auch Sandro Altunaschwili, die 9., also fehlt da auch im nächsten Spiel. Aber die haben immer weiter und weiter und weiter gehadert. Und das mit der kurzen Leine von Weinberger wird beim zweiten Tor wichtig. Da setzt nämlich Ibertsberger einen Sprint an, also trägt den Ball ein bisschen nach vorne. Und Biret und Gazibegovic trennen ihn im Duo. Und dann gibt es einen Zweikampf zwischen Tino Ballo und Gazibegovic. Und wenn man halt einfach die Linie des Schiedsrichters berücksichtigt in diesem Fall, kann ich es hundertprozentig nachvollziehen, dass da viele WRC-Spieler sagen, das ist ein Foul. Denn er drückt ihn runter, er drückt ihn runter, er drückt ihn runter, er drückt ihn runter. Da war viel Hand dabei und es wurde, ich kann mich gefühlt erinnern, dass das in diesem Spiel schon gepfiffen wurde. In dem Moment habe ich mir auch gedacht, okay, der pfeift das jetzt ab. Und dann, okay, es läuft weiter. Gazibegovic nimmt währenddessen mal 2 Spieler-Hops. Lässt sich wirklich sehr lange Zeit für den Pass, aber genau für den richtigen Moment spielt er auf Biret. Biret haut den Ball rein und auch da habe ich schon gesehen, dass Kitaschwili im Abseits steht. Und ich dachte, bitte nicht Kitaschwili. Bitte nicht Kitaschwili. Aber es ist Zakaria, der an den Ball kommt. Staubt ab zum 2:0. Sein erstes Tor seit dem ersten Spiel gegen den WRC. Beim 2:1 Sieg. Und ja, und aber für mich persönlich hätte dieses Tor einfach nicht zählen dürfen, weil es rein linienbasiert des Schiedsrichters ein Foul sein müsste. Das von Gazi gegen Ballo. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich habe es schon eigentlich auch wirklich im Moment, wo es passiert ist, als Foul gewertet.
Ja, würde ich mitgehen. Also ich kann natürlich nicht viel über die Schiedsrichterlinie sagen, aber wenn es so ist, wie du sagst, ich vertraue dann natürlich dann erst recht, sag ich mal.
Ja, und da war dann wirklich so ein Punkt, du hast zum Beispiel bei Affengrube, da gibt es so eine tolle Szene von Black and White 09, das ist ein YouTube-Kanal von Sturm, der halt so mitfilmt aus dem Stadion. Wo Affengrube nach dem ersten Tor weiterhin, also klatscht, weiterhin so gut gemacht. Und nach dem zweiten Tor siehst du einfach den Gegenpart, Dominik Baumgartner am Meckern, sich die Hand an den Kopf halten, so denken, Kacke, was passiert hier eigentlich? Was? Und es kam dir einfach so vor, der WRC war mehr in diesem Moment mit dem Schiedsrichter und mit den Entscheidungen beschäftigt, als jetzt wirklich noch eine Gegenwehr zu leisten, denn Gegenwehr kam nicht mehr. Es war wirklich nur noch ein Sturmlauf, no pun intended, wo es wirklich 2 Minuten später dann auch Elfmeter-Alarm gab. Aber der wurde ganz klar zurückgenommen, weil Bonnmann den Ball spielt und halt Biret ihn auf die Elle, ich weiß nicht, was unten ist im Unterarm, ob es die Elle oder die Speiche ist, da springt er halt Bonnmann drauf und ja, gibt kein Elfmeter dafür aus, ja, also völlig klar. Das wäre nämlich auch heftig gewesen, denn Bonnmann sah nach dem 2:0 die gelbe Karte wegen Meckern und hätte da gelb-rot gesehen. Güttelbauer hat sich schon fertig gemacht. Also das hätte das Spiel wahrscheinlich noch mehr, also noch klarer aussehen lassen am Ende. Aber Sturm hat sich davon nicht bekriegen lassen. Geht weiter, es gibt, warte mal, jetzt habe ich mich verdrückt auch noch. Dann gibt es, glaube ich, Freistoß. ja, es gibt Freistoß, so 16 Meter neben dem Tor, denn du hast das Spiel nicht gesehen, ne? Ab diesem Zeitpunkt haben einfach die Sturmspieler angefangen, die WRC-Spieler absolut alles zu nehmen, was sie haben. Also Gazi Begovic hat 3 Leute ausgespielt, dann halt Kitoschwili wieder, dann hat sich Brass noch ein paar gegönnt, Horvat, ich glaube Stankovic hat sogar ein paar ausgespielt, also so, ich habe selten so viele Ankle-Breaker gesehen von der Sturmmannschaft. Also wie die den WRC dann einfach auch nass gemacht haben mit Finden, mit Richtungswechsel. Du hast wirklich gesehen, okay, in WRC ist kein Leben drin. Dann kommt ein Freistoß von Gazi und Lavallee köpft völlig frei am zweiten Pfosten ein. Sein zweites Tor, der sich übrigens schon pudelwohl fühlt in Graz. Da gab es so eine Szene nach dem Wattenspiel. Wie gesagt, Lavallee ist nur ausgeglichen, hat dann Bild gepostet. Darunter hat Gazi Begovic kommentiert, my roommate, und Brass hat auf Gazi geantwortet, no, he's mine. Und ein Leihspieler, der so integriert ist, finde ich einfach geil. Und ich glaube, dass da Sturm natürlich die Kaufoption von nicht mal 1 Million, ich glaube 700.000, hundertprozentig ziehen wird für Lavallee. Er ist ja auch brutal elementar für das Spiel von Sturm Graz. Wie gesagt, wieder 90 Minuten. Er ist genau dieser Spieler, nämlich der diesen Hybrid-Linksverteidiger spielt, der halt im Aufbau in der Dreierkette ist. Aber das war's noch nicht. Ecke Tommy Horvat, und das erste Mal seit dem ersten Spieltag trifft David Affengruber nach einer Ecke, weil der gute Herr Bonnmann daneben greift. Und man kann einfach sagen, in diesem Spiel, wenn das noch 20, 30 Minuten länger geht, schießt Sturm da einfach noch ein 5., 6., 7., 8., ganz einfach. Also wer da glaubt, dass der WRC da irgendwie noch ins Spiel zurückgekommen wäre, wenn das früher passiert wäre, der delusional einfach. Was ich jetzt noch positiv anmerken will, ich muss kurz mein Handy aufmachen, denn ich glaube, ich habe mir einen Screenshot gemacht, ich hoffe mal. Ja, gab es einen Banner der Sturmkurve, auf dem stand, in 10 Jahren Schwarze helfen, 625.000 Euro für den guten Zweck, danke Schwarze. Der Schwarze helfen ist eine Organisation, ins Leben gerufen der Ultra-Gruppierungen, wo einfach der Becherpfand und generell diese kleinen Tombola-Spenden nicht an den Verein selber gehen, sondern an bedürftige Fans. Zum Beispiel im Jahr 2023 wurden 115.000 Euro gespendet und somit konnte für einen körperlich beeinträchtigten Sturmfan ein Auto gekauft werden und das umgebaut werden, damit er auch mit seiner körperlichen Beeinträchtigung am Straßenverkehr mit teilnehmen kann. Und du hast es toll gesagt, dass diese so bösen Ultras doch nicht nur böse sind. Also ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, was du da geschrieben hast zu mir, aber
Ich glaube, ich habe gesagt, sollen auch mal einer sagen, alle Ultras sind nur gewalttätige Hooligans.
Ja, genau. Und
also für mich solche Aktionen natürlich nur Kuss. Also wirklich,
ja, das ist großartig. Das ist großartig, weil natürlich, wenn man jetzt gesehen hat, ne, was halt die Rapid-Ultra-Szene veranstaltet hat, und dann hast du halt so eine Fanszene, wo übrigens auch ein Kodex in der Sturm Kurve ist, dass Rassismus, Homophobie, Feminismus, alles keinen Platz hat, und dass du, ich hab mir da den Kodex
durchgelesen. Ich glaube, mein Sexismus.
Ja, es tut mir leid, ich hatte nicht viel Schlaf, ja.
Er ist krank und er hatte nicht viel Schlaf, wir geben ihm
ja, genau.
Das Out.
Ja, und dass du da sogar von der Kurve verwiesen wirst, wenn du solche Dinge sagen würdest, wie es bei Rapid gefallen werden. Und da, wie gesagt, ich habe es ja auch geschrieben, ich bin sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein.
Ja, also ich muss auch sagen, für mich jetzt gerade, von dem her, was beide Fanszenen veranstalten und wie die Stimmung jede Woche ist, sind, glaube ich, Austria und Sturm die zwei aktivsten und besten Ultraszenen, die man gerade in der Liga hat. Weil Sturm jetzt gerade wieder mit solchen Aktionen, die Stimmung in Graz ist sowieso immer großartig, mitfahren, tun sie alle überall hin. Und die Austria-Kurve jede Woche wieder mit einer neuen Choreo, jede Woche wieder mit riesengroßen Aktionen, wie die Zuschauerzahlen wieder in die Höhe gesprungen sind, was ja auch wirklich nochmal weitergegangen ist, seitdem Kai 2000 da die Führung übernommen hat. Also ich sehe auch auf der Osttribüne immer mehr Leute, die Dunkelhäutig sind, immer mehr Frauen. Also da, sowas gefällt mir auch super, super gut, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, in der Sturmkurve gibt es ein Banner, wo also so Vamos, also Gemma, in 5 verschiedenen Sprachen steht. Also da steht oben Vamos, Gemma, Heide und noch, also nicht Heide in H-E-I-D, sondern Heide H-A-J-D. Also mehr so Heideland als was anderes. Und auch einer der größten Legenden dieses Vereins ist ein Mann von jugoslawischer Herkunft, von bosnischer Herkunft, aber halt in Jugoslawien geboren. Und du siehst einfach wie, und generell ist ja Graz auch ein sehr kulturelles Zentrum, generell Südsteiermark, sehr multikulturelles Zentrum, viel großer slowenischer Einfluss zum Teil. Und du siehst einfach, dass Rassismus in diesem Stadion so überhaupt nicht, so überhaupt kein Thema ist. Und da und alleine, dass man sagen kann, dass es überhaupt kein Thema ist und einfach da Leute drin sitzen können und Spaß haben, ist, denkt man, sollte in der heutigen Zeit normal sein, aber wenn man sich das halt so anguckt, wie gesagt, nicht nur bei Rapid, sondern auch bei vielen anderen Vereinen, ist das schon ein sehr, sehr großes Privileg.
Ja, nochmal zum Sportlichen, was ich halt sagen würde, also für Sturm natürlich ein absolut verdienter Sieg letztendlich, wie es gelaufen ist, aber vor allem auch in der Souveränität und wie er gekommen ist, wirklich sehr, sehr überzeugend gewesen. Also ich habe es dir auch gesagt schon, Sturm ist einfach eiskalt geworden.
Ja.
Und diese Art von Entwicklung im Spiel ist genau das, was man braucht, um letztendlich Meister werden zu können.
Ja.
Wenn man mit dieser Eiseskälte vorgehen kann, mit dieser Kontrolle vorgehen kann, dann ist die Meisterschaft wirklich ein sehr, sehr realistisches Ziel.
Ja.
Und was ich dich noch fragen wollte, weil jetzt ein paar Spiele da ist und wie gesagt, ich sehe nie so viel Sturm. Wie gefällt dir eigentlich Jarosch?
Sehr souverän. Wie gesagt, er ist eher so der Torwarttyp, sehr leise, sehr bedacht, sehr ruhiger Typ und da strahlt er aus. Also er gibt mir nie den Vibe von jetzt Panik, jetzt ist Panik, jetzt muss ich laufen, sondern einfach da, wie gesagt, wie Zimmermann auf sein Tor zugelaufen ist. Und warum sollte der wissen, dass Zimmermann kein Go-Getter ist, ne? Da kommt ein Stürmer auf ihn zugelaufen und er bleibt einfach ruhig. Er sagt, ja, Junge, ich mach dir hier den Winkel kurz und wehr den Ball ab. Er macht generell einen soliden Job. Wie gesagt, ich habe noch kein Spiel gesehen, wo er richtig heftig eingreifen musste. Das Hinspiel in Bratislava, ja, da hat er ein paar Szenen dabei. Aber gucken wir mal, wie es gegen Lille ausschaut am Donnerstag. Vielleicht kann er sich da ja zum Helden küren.
Ja, wollen wir das Spiel auch zumachen?
Ja, können wir.
Gut, dann gehen wir noch zum letzten Spiel des Tages. Und zwar einem sehr wichtigen in Bezug auf den Kampf um die obere Gruppe, denn alle Mannschaften um die Austria herum haben gepatzt.
Gern geschehen.
Und jetzt war nur die Frage, kann... Was?
Gern geschehen, habe ich gesagt.
Ja, bitte. Danke. Nicht bitte. Ja, Gott, jetzt bin ich auch schon. Danke. Alle Mannschaften um die Austria herum haben gepatzt. Jetzt war nur die Frage... Kann die Austria daraus auch Kapital schlagen? Und man ist klar mit dem Ziel nach Linz gefahren, irgendwie einfach gewinnen. Ja. Der Kader ist ziemlich dezimiert. Ich meine, man muss sich alleine die Bank angucken. Es ist kein einziger wirklicher Achter überhaupt im Kader noch, der jetzt gerade fit wäre. Man spielt mit einem sehr, sehr wilden System, sage ich mal, wo ein Hakim Genusch, ein Dominik Fitz, ein teilweise sogar ein Muki Huskovic sich so ein bisschen darum kümmern müssen, einfach teilweise diese zweite Acht neben Manfred Fischer zu sein. Man spielt mit einem sehr, sehr jungen Luka Pazurek auf rechts. Also es war wirklich ein Spiel, wo man mit nicht, oder wo ich zumindest mit nicht allzu großem Selbstvertrauen reingegangen bin. Aber die Austria startet sehr, sehr gut, nämlich mit einer Dagobert Dag-Choreo, die ich erwähnen muss.
Ja,
sein Geld hätten wir echt gerne im Verein. Aber auch spielerisch funktioniert das wirklich gut. Ein paar, die Austria mit einer sehr, sehr offensiven Ausrichtung eben und man macht sehr, sehr früh das 1:0. Blau-Weiß schafft es nicht, Zugriff aufs Spiel zu kriegen. Genusch dann mit einem Pass auf Fitz, der mit einer tollen Körpertäuschung erwischt Schmid vollkommen auf dem falschen Fuß und zack, 1:0 nach 4 Minuten. Dann hat die Austria direkt relativ gute Chancen auf 2:0 zu stellen. Man dominiert zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall das Spiel. Die beste war sicherlich eine Sequenz nach Huskewitsch-Flanke. Gruber schlägt aber am Ball vorbei. Fitz dann im Schuss zu ungenau. Pazurek braucht zu lange im Nachschuss. Dann kommt der Ball nochmal zu Fitz, aber wieder vorbei. Und so läuft eben das Spiel eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen dahin. Da gab es einen größeren Zwischenfall zwischen Pazurek und Ronny Waldo. Pazurek mit einer leichten Gehirnerschütterung rausgekommen dabei. Und da ist was gekommen, was mir sehr, sehr, also was mir gar nicht gefallen hat. Denn der Kommentator während dem Live-Spiel, einfach mit einer dämlichen Aussage, was Ronny Waldo für ein Kämpfer sei, weil er mit einem Turban weiterspielt. Und was das für einen Willen zeigt. Und das ist einfach so, können wir das bitte hinter uns lassen? Ja. Wirklich, bitte.
Also, wirklich, ja. Kopfverletzungen sind, da sollte man nicht mehr auf dem Feld stehen.
Kopfverletzungen sind eine ernste Angelegenheit. Ja. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Ronny Waldo das tut, muss man sagen. Ja. Das ist, glaube ich, das zweite, wenn nicht sogar das dritte Mal diese Saison alleine schon, wo er mit Turban weiterspielt. Mhm. Und da muss man sich schon ein bisschen fragen. Also ich bin mir sicher, das blau-weiß medizinische Personal wird das natürlich auch sehr, sehr ernst nehmen und dass man dann sagt, und dass es einen Grund gibt, warum man ihn nicht direkt runternimmt, aber trotzdem, diese Weiterspielen, egal was ist, Mentalität, die muss einfach sterben. Ja, das muss einfach weg.
Ja, er spielt ja auch durch, ne? Er spielt ja 90 Minuten durch.
Ja.
Es ist halt nicht schön zu sehen, einfach egal wie weit er vorgeschritten ist, egal wenn er sagen kann, hey, ich kann spielen. Du musst den es gibt halt so Situationen in jedem Sport, wo du halt den Sportler oder in diesem Fall den Spieler vor sich selbst schützen musst. Weil sonst passieren Dinge, die noch schlimmer sind. Stell dir vor, der fühlt sich gut, hat keine Probleme. Und auf einmal läuft er 15 Minuten und dann wird ihm schwindelig. Und dann kippt er um. Und dann ist er nicht, bei Bewusstsein, dann ist er bewusstlos. Und dann ist Panik angesagt. Und es ist nicht passiert. Ja, es ist nicht passiert. Aber die Chance, dass das passiert hätte können, wäre riesig, riesig groß gewesen. Was ich noch kurz zur Choreo loswerden will. Ich fand es witzig, dass ihr Dagobert Duck habt, denn eine Gruppierung, eine Ultra-Gruppierung von Sturm hat als Markenzeichen Kater Carlo. Also selbes Universum. Ist halt ein bisschen witzig.
Das ist wirklich witzig. Ja. Aber ja, also zur Ronny Waldo-Sache auch noch, weil es geht ja nicht mehr nur darum, was ist, wenn er in 15 Minuten wieder umfällt, was ist, wenn er einfach nochmal in so eine Situation kommt. Also Kopfballduelle sind jetzt nicht gerade selten im Fußball. Kann ja sein, warum soll es nicht noch ein zweites Mal passieren? Ja. Was passiert dann? Das sind da wirklich diese Fragen, hast du absolut recht mit. Aber ja, die Austria kontrolliert eigentlich die gesamte erste Halbzeit relativ gut. Aber in einer Situation zeigen sich dann wirklich die Nachteile davon, wenn man ein sehr offensives System spielt. Denn Strauß gewinnt den Ball von Gruber und er hat einfach unendlich viel Platz. Man sieht, Fischer ist im Prinzip der einzige Achter in dieser Situation. Und dann kann Strauß laufen und laufen und laufen und hat niemanden vor sich. Dann legt er auf Noss, der lässt Handel mit einer Körpertäuschung aussteigen und erwischt Früchtel dieses Mal ebenfalls auf dem falschen Fuß. Und so schnell steht es dann eben 1:1. Und wer Blau-Weiß kennt, der weiß, die spielen einen sehr körperbetonten Fußball, aber auch einen sehr, sehr schwer runterzubrechenden Fußball, der ihnen schon sehr, sehr viel eingebracht hat. Darum, wieder zu diesem Zeitpunkt, hatte ich relativ wenig Selbstvertrauen, was das Spiel angeht. Aber die Austria hat sich sehr souverän gegeben. Man hat sich nicht wirklich zurückfallen lassen, man hat sich nicht einschüchtern lassen von dem Gegentor. Und hat sich stattdessen auch nochmals belohnt. Kretzig von links aus einem Doppelpass mit einem aufgerückten Handel. Wo ich auch sagen muss, warum stehst du am 16er, Bruder? Aber gut, es hat funktioniert, darum beschwere ich mich nicht. Kretzig dann mit einer guten Auflage. Gruber, der nimmt den direkt und verwandelt unhaltbar für Schmid. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall, dass er mal wieder trifft. Denn Es war halt schon eine kleinere Torflaute drin.
Ich glaube, da zählt dasselbe wie für Zakaria, sein letztes Tor gegen den gleichen Gegner gemacht.
Das kann sehr, sehr gut sein. Also bei Gruber, es war jetzt eine Torflaute drin, aber die ist jetzt hoffentlich damit erstmal bewältigt. Austria in der Situation einfach im Kopf. Ja?
Ja, was ich noch kurz sagen will, der Kommentator hat das Abspiel von Kretzig als ungewollt abgestempelt. Und nee, also nein, das war genauso das gewollt.
Das ist einfach technisch sehr, sehr gut gemacht ja, in dem Moment.
Das rafft er halt nicht.
Ich muss auch sagen, bei dem Tor hat mir wirklich gut gefallen, dass die Austria, ja, du hast gemerkt, die waren einfach schneller im Kopf in dem Moment. Ja. Jeder Einzelne, der in dieser Situation drin war, war schneller im Kopf und das sind auch diese Kombinationen, die mir in letzter Zeit auffallen, wegen denen ich sage, und ich bin ja großer Kritiker von Michael Wimmer, aber diese Kombination, diese Spielzüge, die man jetzt gerade implementiert bekommt und auch alleine schon die Punkteausbeute, über die letzten 11 Spiele waren es 21 Punkte, das ist fast ein Zweierschnitt, das ist das absolute Maximum, was du mit dieser Mannschaft rausholen kannst, darum egal wie sehr ich Kritiker bin, und sogar wenn man jetzt in der unteren Gruppe landen sollte, den Trainer kannst du in der aktuellen Situation nicht bemängeln, sage ich mal. Auch wenn er natürlich Fehler macht, wie jeder andere Trainer auch. Aber da gibt's keine Kritik von mir dieses Mal, sondern eher Lob eigentlich sogar. Also gefällt mir wirklich gut, wie die Austria bis jetzt größtenteils aufgetreten ist im Frühjahr. Und mit dieser Führung geht man dann auch in die Halbzeit. Und jetzt, wo ich gerade den Trainer gelobt habe, muss ich wieder ein bisschen kritisieren. Denn es wurde relativ eindeutig für mich die Entscheidung getroffen, dass man das Spiel mehr kontrollieren will. Das heißt, weniger Offensivaktion. Man will Chaos minimieren und damit eben auch Risiko limitieren. Weil Chaos, was halt gut ist, wenn du offensiv spielen willst, ist natürlich schlecht, wenn du eine Führung halten willst. Zumindest in den meisten Situationen. Und ich bin nie der größte Fan, das zum Anfang von der Halbzeit schon zu tun, sage ich mal. Weil du damit einfach dem Gegner direkt das Momentum gibst. Es ist eine Tugend, ein Spiel mit Sicherheit dicht machen zu können. Und zwar eine sehr schwer zu erlernende Tugend, die in der Liga zwei Mannschaften besitzen, nämlich Sturm und Salzburg. Und ja, darum stehen die auch ganz oben. Weil Sturm und Salzburg machen das sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise. Sturm macht das wesentlich kompakter und ein bisschen defensiver ausgerichteter. Salzburg lässt sich einfach nicht wieder ins Spiel zurückkommen meistens. Vor allem in den besten Zeiten von der Mannschaft. Aber beide Mannschaften beherrschen es eben wirklich, ein Spiel zumachen zu können in vielen Fällen. Und das hast du, die Tugend haben wir eben nicht. Und so lässt man Blau-Weiß wieder ins Spiel zurück. Und ich muss sagen, man ist einige Zeit wirklich geschwommen. Also es gab, ich glaube, eine 15-minütige Sequenz, wo Blau-Weiß immer und immer und immer wieder Standards rausgeholt hat, die sehr, sehr gefährlich gekommen sind, weil Blau-Weiß eben diese körperbetonte Mannschaft ist, mit sehr viel Größe auch in der Mannschaft drin. Und man hatte zwar keine richtigen Großchancen, außer eine hatte man, Ronny Waldo aus kurzer Distanz schießt Früchtl an, Handel rettet im Nachschuss dann auf der vor der Linie, aber es war offensiv von der Austria wirklich wenig zu sehen und es hat sich nicht kontrolliert angefühlt, auch wenn das ganz klar das Ziel war, meiner Meinung nach, das Spiel eben bis in kontrollierteres Territorium zu tragen. Ich glaube, kein Pfeilchen hat zu Hause während dieser zweiten Halbzeit nicht geschwitzt, muss ich sagen.
Was ich noch sagen will, weißt du, was die Austria aber besser gemacht hat als Salzburg und Sturm?
Was?
Ein zweites Tor in der Arena von Blau-Weiß zu schießen.
Oh ja.
Das haben beide Mannschaften nicht geschafft.
Ich muss auch sagen, ich bin hochzufrieden damit, weil ich habe es eh schon gesagt, ich hatte nicht fest damit gerechnet, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Weil Blau-Weiß, vor allem auswärts, ist einfach ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Und darum, auch wenn es letztendlich nicht ganz so nicht über 90 Minuten kontrolliert und souverän und was auch immer war. Ein Sieg ist ein Sieg.
Ja,
das ist das Einzige, was zählt. Und die Austria gewinnt am Ende auch. Die Austria gewinnt am Ende und hält damit den Kampf um die obere Gruppe tatsächlich noch am Laufen. Ja. Und ich will jetzt mal ganz kurz sagen, was die Szenarien sind. Also wer jetzt wie noch in die Meistergruppe kommen kann. Denn es gibt ein paar Konstellationen, die da passieren können. Und eine Sache ist vorausgesetzt, nämlich die Austria muss zu Hause gegen Tirol gewinnen. Was zu erwarten wäre, muss man dazu sagen. Mhm. Aber das ist die Mindestvoraussetzung. So. Wenn die Austria gegen Tirol gewinnt und Rapid verliert in Klagenfurt, ist es egal, was in Hartberg was in Graz passiert, dann ist Rapid nicht in der Meistergruppe. Wenn